Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 17. April 2024. Bevor es gleich losgeht, starte ich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wenn das Gold redet, schweigt die Welt, sagt ein lateinisches Sprichwort. In jüngster Zeit spricht das Gold besonders laut. Sein Preis eilt von Rekord zu Rekord. Der Silberpreis hingegen liegt noch fast 50% unter seinem letzten Hoch von 2011. Silber ist über 80 Mal günstiger als Gold. Dabei übersteigt die Silbernachfrage das Angebot bei weitem. Schauen Sie nur auf die Hausdächer. Da finden sich immer mehr Photovoltaikanlagen. Hierfür ist das Edelmetall Silber genauso unentbehrlich wie für die Telekomindustrie und die Elektromobilität. Allein in Indien steigt die Nachfrage im Vorjahresvergleich derzeit erheblich. Nutzen Sie das Aufholpotenzial von Silber und investieren Sie mit dem S-Deposito der Firma BB Wertmetall aus Lenzburg. Ganz einfach in das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito steht für Depot. Das S-Deposito vereint also die Eigenschaften von Silber mit der Flexibilität eines Depots. Mit jeder Einzahlung erwirbt man reines Silbergranulat. Die BB Wertmetall bewahrt das Silber in einem Zollfreilager in der Schweiz auf, sicher und vollumfänglich versichert. Mehr Informationen dazu finden Sie auf silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ja, meine Damen und Herren, es gilt heute noch dringlicher als nie, die ehrenwerte Tradition der Neutralität zu verteidigen. Wohin auch immer ich gehe, sei das in Deutschland, sei das im auf dem Papier immer noch neutralen Österreich, die Leute sehnen sich nach mehr Neutralität. Dabei wird es immer schwieriger, die Neutralität zu vertreten und die Neutralität zu leben. Ich erlebe das als Schweizer, man wird da verdächtigt, in finsterste Zusammenhänge hineingestellt, als heimlicher Landesverräter tituliert, als Sympathisant der Autokraten und Despoten. Das ist dummes Zeug, das ist Schindluderei. Die Neutralität ist eine großartige außenpolitische Doktrin und für die Schweiz, ich erwähne das, ich führe das aus in der schweizerischen Ausgabe, für die Schweiz geradezu eine Frage des Überlebens geworden. Und die Neutralität ist eben anspruchsvoll. Das Prinzip der Nichteinmischung, dass man eben die Realpolitik über die Gesinnungspolitik stellt, die Resultate über die Absichten, denn es gilt, wären alle Staaten so neutral wie die Schweiz, gäbe es ja gar keine Kriege. Natürlich nicht. Aber das auszusprechen ist heute schon eine Provokation. Eine Provokation ist auch, wenn man etwas die christlichen Wurzeln dieses modernen Neutralitätsgedanken hervorhebt. Denn die Bibel kennt ja den berühmten Satz aus der Bergpredigt, liebet eure Feinde und betet für jene, die euch verfolgen. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was im Alten Testament noch zu lesen ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Neutralität überwindet also diesen Vergeltungsfuror, dieses Racheprinzip, das da formuliert wurde einst, mals durch die Nächstenliebe, durch die Fähigkeit, aus den Fronten auszusteigen und die Kunst des Vergebens und Verzeihens zu üben. Und in diesem Zusammenhang steht irgendwo auch die Neutralität. Natürlich möchte ich das jetzt nicht überhöhen, sozusagen biblisch, gleichsam bengalisch beleuchten. Das ist nicht das Ziel, aber ich glaube, wir müssen uns doch immer wieder die Herkunftstraditionen bewusst machen, die Bezüge, in denen etwas steht. Und Neutralität ist wichtig, weil sie eben auch eine Bremse, einen Bremsklotz darstellt gegen diesen grassierenden Moralismus, auch gegen diese Selbstgerechtigkeit, die in Kriegen vor allem auch um sich greift, diesen Konfrontationismus, der sich blind und taub stellt gegenüber allen Versuchen der Vermittlung und des Ausgleichs. China demütigt Bundeskanzler Scholz. Ein ziemlich bemerkenswertes Ereignis hat sich da abgespielt beim Empfang des deutschen Kanzlers in China. Das wird in den deutschen Medien nachvollziehbarerweise, könnte man vielleicht fast sagen, etwas heruntergespielt, denn Scholz ist da nicht von hochrangigen chinesischen Politikern empfangen worden, als er erstmals den chinesischen Boden betreten hat, anlässlich seiner Reise, sondern lediglich vom stellvertretenden Bürgermeister der Provinzstadt Chongqing. Und darin sehen kritische Beobachter einen klaren Beleg dafür, dass eben der Status der Bundesrepublik in den Augen der Chinesen massiv abgesunken ist. Das Land, das wahrgenommen wird als Vasall der Vereinigten Staaten von Amerika und das Land, das ja überhaupt nichts unternommen hat, als ihm da die Nord Stream Pipelines gewissermaßen unter dem Hintern weggebombt wurden. Das sind natürlich Ereignisse, die bemerkt worden sind, gerade auch in China, und die eben nicht dazu beigetragen haben, die deutsche Position in den Augen der Chinesen zu stärken. Man liest auch, dass es Scholz nicht gelungen sei, Xi Jinping, wer hatte das schon erwartet, auf die Seite des Westens zu ziehen. Die Balance sozusagen, der Versuch hier zwischen allen Stühlen und Fronten zu wandeln, das zeichnet ja geradezu die Position der Chinesen aus. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sich Scholz hier der Illusion hingegeben hat, dass er überhaupt eine Chance hätte, Xi da auf seine Seite zu ziehen. Aber man muss das halt machen, vermutlich auch wegen der innenpolitischen Kritik, die sonst anschwillt in bestimmten Kreisen. China betont, dass man sich dafür einen Frieden und für eine Deeskalation einzusetzen gedenke, aber nur im Rahmen von Friedenskonferenzen, an denen eben auch die Russen teilnehmen. Das ist das große Problem. Auch in der Konferenz, die in der Schweiz da geplant wird von unserem Außenminister, die ist eben Ausdruck der Einseitigkeit und der teilweisen Preisgabe der schweizerischen Neutralität in diesem Krieg. Schwere Proteste in Georgien, da gehen die Leute auf die Straße gegen ein neues Gesetz, das gemäß Medienberichten die Möglichkeit und den Spielraum von NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie das heißt, ich habe diesen Begriff nicht so gern, Zivilgesellschaft, da fängt die Überhöhung, die Selbstverklärung auch schon an, aber es ist mittlerweile zu einer stehenden Formel geworden. Also ein sogenanntes Putin-Gesetz steht da am Pranger. Die Georgier protestieren gegen diese unfreiheitlichen Tendenzen. Derweil verschärft sich das autoritäre Gehabe in der Europäischen Union, auch in Deutschland. Ich habe darüber auch in der Schweizer Ausgabe gesprochen. Aus unserer Sicht ist das sehr beunruhigend, denn die Schweiz denkt ja darüber nach, sich institutionell anzudocken an die Europäische Union. Ich warne davor, auch und gerade vor dem Hintergrund, dass die Meinungsäußerungsfreiheit, die Möglichkeit, seinen zivilgesellschaftlichen Spielraum hier auszuüben, dass der eben auch in der Europäischen Union verrückt könnte man sagen, in einem Raum, der sich da immer wieder die Freiheit auf die Fahnen schwingt, dass eben auch in der Europäischen Union die Freiheit immer mehr unter die Räder in Bedrängnis gerät. Denken Sie nur an die Prozesse, über die wir in Deutschland gelesen haben in letzter Zeit. Da sind Politiker, Unternehmer, Journalisten vor den Richter gezerrt worden, weil sie angeblich die deutsche Regierung zu sehr kritisiert haben. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Darf man die Regierung nicht mehr kritisieren? Sind wir wieder im Ancien Regime des Sonnenkönigs, l'état c'est moi, und jede Kritik wird da als Blasphemie bekämpft. Der Journalist Julian Reichelt wurde da zusammengestaucht, vor den Kadi gezerrt, sogar verurteilt, hat sich jetzt gewehrt vor dem Bundesverfassungsgericht, weil er kritisiert hatte, und aus meiner Sicht völlig zu Recht kritisiert hatte, dass die Bundesregierung mit über 300 Millionen Euro die Taliban unterstützt, Entwicklungshilfe für die Taliban. Und das hat Reichelt zugespitzt als Irrsinn oder als Wahnsinn betitelt. Und dagegen hat nun die Bundesregierung ihn angezeigt. Er ist sogar verurteilt worden. Das Verfassungsgericht hat nun aber Reichelt Recht gegeben und die Bundesregierung verzichtet auf weitere Verfolgungen. Aber dass es nur schon zu so einem Prozess und zu einer solchen Verurteilung kommen konnte. Oder nehmen Sie diesen Unternehmer da in Bayern, der mit Plakaten auf seinem eigenen Grundstück sich lustig gemacht hat über die Ampelregierung. Auch da ist die Polizei einmarschiert. Das muss die Polizei machen, offenbar auf Kommando, auf Befehl da der entsprechenden politischen Behörden. Aber das sind doch Tendenzen, die man nicht haben will. Morgen beginnt der Prozess in Halle gegen den AfD-Politiker Björn Höcke. Das ist der umstrittenste Politiker Deutschlands. Und da gibt es ja auch schon eine Art ein Höcke-Verblödungssyndrom in dem Sinne, dass alle sozusagen schon auf den Barrikaden steigen, wenn nur schon dieser Name ausgesprochen wird. Das ist doch überhaupt keine Sachlichkeit mehr in der Beurteilung dieses Exponenten der AfD. Und das hat fast schon eine absurde Qualität, wenn man jetzt beobachtet, dass nach dem Fernsehduell, das er gemacht hat gegen den CDUler Mario Vogt, dass nun die Medien, die ja diesen Höcke massiv vermonstert haben in den letzten Jahren, dass die nun sozusagen augenreibend feststellen müssen, er ist ja gar nicht so das Monster, das wir aus ihm gemacht haben. Er ist gar nicht von dieser dämonischen Strahlkraft und Bösartigkeit, wie wir das jetzt seit Jahren in ihn hinein projizieren. Und anstatt hier einfach etwas bescheiden, demütig abzurüsten und zu sagen, sorry, wir haben uns vielleicht auch etwas geirrt, wir haben über das Ziel hinausgeschossen, macht man da immer weiter. Und Höcke kommt ja vor Gericht, weil er die drei Worte alles für Deutschland in einem Satz verwendet hat. Das ist offenbar toxisch, verboten, stammt da aus nationalsozialistischen Bezügen. Aber Sie haben vielleicht mein Interview gesehen mit dem früheren CDU-Politiker und Staatsrechtler Rupert Scholz, der diesen Prozess als einen Unsinn, einen Unfug bezeichnet und auch eine Absage jenen Einschätzungen erteilt, die der Höcke als Faschisten bezeichnen, beziehungsweise die AfD als eine Verbreiterin, als eine Brandbeschleunigerin, als eine Trägerin, Exponentin von Faschismus. Es gibt doch in Deutschland, meine Damen und Herren, keinen im historischen Sinne, im Epochensinne relevanten Faschismus mehr. Das ist ja auch Schindluderei, die hier betrieben wird. Eben diese Lava der Gefühle, diese hochgepeitschten Gesinnungsexzesse, die da laufen, autoritäre Tendenzen in der Europäischen Union, auch in Belgien. Da ist ja eine Konferenz aufgelöst worden mit Nigel Farage und Viktor Orban, ausgerechnet in Brüssel, ausgerechnet dort, wo man sich ja auch die Freiheit sozusagen gegen die Despotien und Autokratien auf die Fahnen geschrieben hat. Das sind tatsächlich sehr beunruhigende Entwicklungen, die einfach zeigen, dass in dieser ganzen Konfrontationsstimmung sich der Westen, sich Europa, sich die Europäische Union zusehends abhanden kommt oder, müsste man kritischer vielleicht formulieren, sich zusehends zur Kenntlichkeit entstellt. Ob das von links oder von rechts kommt, das ist noch die interessante Frage. Ich habe gestern in meiner Sendung gesagt, das komme natürlich vor allem von links, aber ich habe zu Recht ein paar Hinweise aus Ihrem Kreis bekommen von den Zuschauern, dass ja diese Regierungen, die hier einschreiten, nicht unbedingt links oder rechts sind. Nehmen Sie auch diesen Palästinenser-Kongress, diese Palästinenser-Konferenz in Berlin, die durfte auch nicht stattfinden. Und da ist gegen linke Politiker sind da Einreiseverbote und Betätigungsverbote ausgesprochen bzw. aktiviert worden. Nein, das ist natürlich die Macht, die Regierenden sind das, die es nicht haben wollen, dass da entsprechend die offene Gesellschaft von ihrer Offenheit Gebrauch macht. Rechtsextreme seien in Thüringen auf dem Vormarsch, lese ich heute Morgen in mehreren Zeitungen. Thüringen, die Schweiz Deutschlands in der Mittellage, die Mitte der Mitte, das seismografische Bundesland, ein sehr schönes Bundesland auch, abgesehen von jenen Zonen, wo die Windräder die Landschaft verschandeln. Und nun der Beleg für diese rechtsextremen Tendenzen, diese Vormärsche, das ist offensichtlich die Tatsache, dass 60% der befragten Thüringer gemäß einer Umfrage Deutschland für überfremdet erachten. Überfremdet, das Wort wird da als Ausdruck von Rechtsextremismus gewertet. Das zeigt Ihnen auch, dass dieser Begriff im Grunde überhaupt nichts mehr heißt. Er ist komplett dehnbar und beliebig als Meinungsgeißel einzusetzen. Überfremdet ist jetzt ein Wort, das ich nicht verwende. In der Schweiz ist das in den 70er Jahren noch gebräuchlich gewesen. Damit meint man einfach, es gibt eine falsche Zuwanderung, es gibt zu viele Ausländer, es kommen zu viele und es kommen zu falsche und es kommen die Falschen. Und das festzustellen, das hat ja nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Da merken Sie, dass diese Begriffe allmählich ihre Bedeutung verlieren. Dann der UNO-Generalsekretär Guterres sagt, der Nahe Osten sei nahe am Abgrund. Ich schreibe darüber in meiner neuesten Weltwoche-Ausgabe im Editorial und ich stelle da auch gegenüber das alttestamentarische Auge um Auge, Zahn um Zahn und das neutestamentliche Liebet eure Feinde. Und der Nahostkonflikt kann nicht enden, wenn die biblisch verfeindeten Juden und Muslime sich nicht über das Alte Testament erheben, über die Losung Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man muss irgendwie sich dieser christlichen Einsicht öffnen, dass man die Feinde, wenn auch nicht unbedingt lieben muss, so sollte man doch zumindest versuchen, eine Verständigung herbeizuführen. Israel übrigens denkt immer noch über einen Vergeltungsschlag nach gegen den Iran. Das auch in dieser Logik Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich habe natürlich auch leicht reden hier aus Mitteleuropa. Ich weiß ja nicht, vielleicht würde ich dieser Logik ebenfalls folgen, dieser Vergeltungslogik, dieser Zurückzahlungslogik, wenn ich im Nahen Osten unterwegs wäre. Integrationskurse für Ausländer. Über 1 Milliarde Euro pro Jahr gibt die Bundesrepublik für solche Integrationskurse aus. Das können Sie ersatzlos streichen, das bringt nichts, ist auch der falsche Weg. Sie müssen doch die Ausländer, die Migranten nicht pampern, dass die sich da integrieren, sozusagen mit einer staatlichen, bürokratischen, mit einem Rollator gewissermaßen, mit einem Integrationsrollator des Staates, einer riesigen Apparatur, die da aufgerichtet wird und doch nichts bringt. Und wir lesen jetzt erschütternde Abbrecherquoten. Viele machen das gar nicht. Das ist der falsche Weg. Wer in ein Land kommt, muss sich doch selber integrieren. Und wenn er das nicht schafft, wenn er das nicht will, dann ist er oder sie der Falsche. So einfach ist das. Und man muss auch den Sozialstaat, die Sozialleistungen nicht so gestalten, dass die Zuwanderer sich leisten können, vom Sozialstaat zu leben. Da müssen sie sich eben auch nicht integrieren. Offene Grenzen und ausgebaute Sozialstaaten, das verträgt sich nicht, wusste schon der Wirtschaftsnobelpreisträger. Der Milton Friedman. Dann hat die CDU ihren berühmten Satz, gehören die Muslime zu Deutschland? Das wurde ja damals vom Bundespräsidenten Christian Wulff gesagt. Da haben sie ein Riesentheater um diesen Satz gemacht. Das ist jetzt verändert worden, angepasst. Ist auch interessant, diese Vorgänge in deutschen Parteien. Wenn eine Partei eine solche Definition verändert, ist das ein riesiges Ding da in den Medien. Ich zitiere da aus der Frankfurter Allgemeinen heute Morgen. Die CDU hatte eine umstrittene Formulierung zu Muslimen im Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms geändert. Ursprünglich hatte es im Programmentwurf in einer Art Unterüberschrift geheißen. Unterüberschrift, auch ein gutes Wort. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Daraus wurde nun, Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft. In den folgenden Absatz wurde dann dieser Satz eingefügt, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Ist interessant aus schweizerischer Sicht, dass man solche Bekenntnisse überhaupt in ein Parteiprogramm aufnimmt, dass man sich hier sozusagen positioniert und mit, man merkt schon den Eiertanz gewissermaßen, die händeringenden Seminare, die da stattgefunden haben, nächtelang scheint man da gebrütet zu haben über diesen Formulierungen, dass man so etwas überhaupt macht, ist ja schon speziell für sich. Ich möchte eine grundsätzliche Bemerkung anfügen, dass man, woran ich mich in solchen Fragen orientiere. Mir wird es immer etwas unheimlich, wenn man von den europäischen, unseren Werten spricht oder unserer Ordnung. Was sind denn unsere Werte? Wir sind ja eine wertemäßig pluralistische Gesellschaft. Wir haben unterschiedliche Werte. Und jeder darf seine Werte frei haben, nach freier Entscheidung, solange damit nicht andere daran hindert, ihr Leben in freier, wertegebundener Autonomie gewissermaßen auch zu leben. Also ich rede lieber von verbindlichen Regeln als von Werten. Und das Problem mit diesen Werten ist, dass ihnen etwas Totalitäres anhaftet. Wenn sie zu sehr von Werten sprechen, dann kommen sie eben auch bald einmal dazu, bestimmten Nicht-Muslimen auch mit der Polizei zu Leibe zu rücken, wenn sie bestimmte Werte, bestimmte Meinungen, bestimmte politische Überzeugungen nicht vertreten. Das ist eine gefährliche Formulierung. Regeln ist besser, Regeln ist liberaler. Liberale Gesellschaften setzen primär einmal auf Regeln und die Werte, die ergeben sich dann sozusagen innerhalb der richtigen Regeln von selbst. Robert Menasse, der österreichische Autor, bezeichnet die EU als eine Avantgarde. Er ist ja der unermüdlichste EU-Turbo, den ich kenne, Robert Menasse. Die EU ist die Avantgarde. Hoffen wir, dass die EU eine Avantgarde des Sinns und nicht des Unsinns ist oder wird oder längst schon geworden ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Weltwoche Daily International für heute. Einen wunderschönen Tag. Bis bald. Bleiben Sie dran. Wir kommen mit interessanten Interviews und Begegnungen zu den ewigen Zeitfragen der Gegenwart. Machen Sie es gut.